Kunstradio. Radiokunst.
Jenseits von Netzhaut und Trommelfell. Das Audio Art Symposium Kunstformen der Entgrenzung bei der Ars Electronica in Linz.
Sie hören Ausschnitte aus den Symposiumsvorträgen, bei denen keine Einigkeit erzielt wurde.
The only thing I want to say is I disagree almost completely with the main thesis defended in Nicholas Collins' speech, in fact.
Dazu Ausschnitte aus Interviews.
1, 2, 3.
Ausschnitte aus Mitschnitten von den Performances und Installationen zum Audio Art Symposium. Und Zitate aus einem zurzeit in Zusammenhang mit neueren theoretischen Ansätzen zum Thema Sound gerne und auch in Linz zitierten Text von Rainer Maria Rilke. Im heutigen Kunstradio also Impressionen vom gestern in Linz zu Ende gegangenen Audio Art Symposium. Dieses Symposium von Künstlern, Theoretikern und Organisatoren aus dem Bereich der Audioart fand schon zum dritten Mal statt und sicher nicht zum letzten Mal. Doch wenn Sie sich jetzt schon die ganze Zeit die Frage stellen, was das eigentlich ist, die Audioart, hier sind einige exemplarische Antworten auf diese Frage.
Oh Gott.
Ja, das ist wahrscheinlich die allerschwerste Frage.
Cosa pensiamo che Audioart sia?
Di che non c'è in Italia.
Yeah, for instance, in Italy, there is no this term. I mean, doesn't exist audio art.
Well, yes, we never use this term for this kind of activity, audio art. You know what I mean?
It's a problem of classification.
Yeah.
I'm not really sure. I haven't heard the term before a few months ago.
Audio Art ist ein englisches Wort, ein Kunstwort, was sich aus zwei Begriffen zusammensetzt, Audio und Art. Audio heißt hören oder was, das man hört, und Art bezeichnet den Bereich der bildenden Kunst, also das, was man sieht in der Kunst.
Ja. Etwas zermürbt von den fruchtlosen Definitionsversuchen um den Begriff Audioart, meint der Audioart-Symposiumsorganisator Matthias Osterwold.
Das gebe ich Ihnen sofort zu. Dass Audioart im Prinzip der ungeeignetste Begriff ist, wenn man ja gerade meint, die verschiedenen künstlerischen Ebenen und Gattungen sind hier miteinander verschmolzen. Deshalb habe ich gesagt, Audioart bedeutet für mich nur, dass ein wesentlicher oder konstitutiver Bestandteil musikalisches, klangliches ist. Also es drückt sich musikalisch, akustisch in Verbindung mit anderen künstlerischen Medien etwas aus, was man auch tun könnte, ohne sich besonders musikalischer Mittel zu bedienen, nämlich künstlerische Medien zu verschmelzen.
Ja.
Well, I get the impression at this symposium that audio art is anything we're called when we don't fit into another category. And I think that some people come here think that they're basically composers, but who work with new materials and therefore don't fit into the general schools of composition.
Der Amerikaner Nicholas Collins hat den Eindruck, dass beim Audio Art Symposium alles Audio Art genannt wurde, was nicht in andere Kategorien passte. Einige Teilnehmer waren eigentlich Komponisten, die mit neuem Material arbeiten, andere eher Bildhauer, die viel mit Sound arbeiten und wieder andere beschäftigen sich mit bewegten Bildern, mit Film oder Video und Sound.
Audio Art can be live performance, it can be an installation as in a sculpture. It can be exist only on a cassette that's mailed around the world. It's anything that deals with sound that goes beyond the traditional definition of music, and let's say does not address the issues of performance art.
Der Kanadier Gordon Monahan ist auch nicht sicher, was Audio Art ist. Man hört den Begriff in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, meint er. Audio Art kann Live-Performance sein, Installation, Skulptur. Sie kann nur auf Kassette existieren und um die Welt geschickt werden. Audio Art bezeichnet alles, das mit Sound zu tun hat und von den Definitionen traditioneller Musik nicht erfasst wird und sich zum Beispiel auch nicht ohne weiteres bei dem ähnlich flexiblen Begriff Performance Art einordnen lässt. Sich selbst sieht Gordon Monahan nicht als Audio-Art-Künstler. Er hat aber auch nichts dagegen, wenn die Leute seine Arbeit als Audio-Art bezeichnen wollen. Was immer die Leute wollen, dass ich sei, ich bin es.
I can also say I'm a composer, I can say I'm a musician, I can say I'm an artist, a multimedia artist, multidisciplinary artist. Whatever I have to be for the people who want me to be that, I will be that. A flexible artist, let's say.
Der flexible Künstler Gordon Monahan zeigte in Linz die sehr eindrucksvolle Performance Speaker Swinging. In einem dunklen Saal schwingen dabei drei schwarz gekleidete, auf Podesten stehende Menschen an langen Kabeln hängende Lautsprecher und Lampen durch die Luft. Matthias Osterwold.
Das, was wir jetzt nun einfach als deskriptiven Begriff Audioart nennen wollen, das geht natürlich genau zurück auf wesentliche Anstöße, die sowohl im Bereich der bildenden Kunst als auch im Bereich der Musik gegeben worden sind. Wahrscheinlich ja im Bereich des Films auch, nehmen wir Sigar Werthoff und andere. Im Bereich der Musik nehmen wir die Gesamtkunstwerke, nehmen wir aber auch besonders Satie. Nehmen wir dann später Cage, glaube ich, der wirklich eine Schlüsselrolle hat, gerade in einer balancierten Annäherung bildende Kunst, Musik. Also wenn man davon ausgeht, dass von das Kontinuum von Stille bis zum hochorganisierten, technologisch, synthetisch erzeugten Ton alles musikalisches Material sein kann. Eben auch, wie man es im Film gesehen hat, visuelles kann ja musikalisches Material sein. Oder im Bereich der Choreografie können Körperbewegungen musikalisches Material sein.
Rolf Langenbartels aus Berlin, der aus seinem Vortrag zum Thema Audio Art Raum Space eine Performance machte, zur Tradition der Audio Art?
Ich glaube, sie hat eher seine Tradition in der experimentellen Kunst, also die zum Beispiel sehr stark beeinflusst ist von Cage, von Fluxus. Dort hat es eigentlich auch nicht so eine Trennung zwischen Musik und bildender Kunst gegeben. Genauso wie zum Beispiel Russolo ist auch so ein Vorvater oder also was für mich eine ganz zentrale Figur, oder wer für mich eine zentrale Figur ist, ist Edgar Varèse, der also sein Leben lang geträumt hat von elektronischer Realisierung von Klängen und Klangräumen, die er mit elektronischen Instrumenten füllen will, was dann zum Schluss in das Poem Elektronik gemündet hat.
Real Landscape nannte der Lucier- und Tudor-Schüler Nicholas Collins diese Arbeit und bezog sich damit auf John Cages Imaginary Landscape. Von diesem Werk auch ging Collins in seinem Referat in Linz aus.
Point of departure is Cage's piece Imaginary Landscape Number 1, which was written in 1939. It's ostensibly, it is one of the first pieces of electronic music, period. Certainly one of the first pieces of live electronic music.
Unser Ausgangspunkt ist das Stück Imaginary Landscape Number 1, das 1939 entstand. Es war eines der ersten Stücke elektronischer Musik, insbesondere der elektronischen Live-Musik. Das Interessante daran ist, dass zu seiner Instrumentierung zwei Schallplattenspieler gehören. Diese Plattenspieler spielen Testgeräusche ab. Niemand hatte bis dahin daran gedacht, den Plattenspieler selbst als Musikinstrument zu betrachten. Es war so, als ob man eine Lampe oder einen Staubsauger als Instrument verwendet hätte. Cage schwebte zudem vor, dass das Stück nicht in einem Konzertsaal aufgeführt werden sollte, sondern entweder als Schallplatte oder als Live-Radiosendung.
What's interesting is that it took basically another 30 years for the most revolutionary ideas about that piece to have been incorporated into other musics.
Es dauerte 30 Jahre, bis die revolutionären Ideen, die dem Stück Imaginary Landscape zugrunde lagen, in die Musik wirklich Eingang fanden. Denn die elektronische Musik war nach 1939 vor allem mit Tonbandkompositionen, mit der Studiotechnik und eher traditionellen Kompositionsideen beschäftigt. In Amerika zumindest gab es zu Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre unter dem Titel experimentelle oder elektronische Musik eine Entwicklung, die durch Namen wie Lucier, Beermann, Reich, Oliveros und so weiter gekennzeichnet war. Ein Grund, warum es so lange dauerte, bis Cages Ideen auf fruchtbaren Boden fielen, war, dass erst um diese Zeit die technische Entwicklung so weit war, dass die Geräte leicht transportierbar waren und auch billig. Es handelte sich ja im Gegensatz zu früher vor allem um Live-Aufführungen und Performances.
It was also a period, again, late 60s, early 70s, these composers, where an aesthetic of a certain kind emerged. It was sort of a unifying aesthetic. People call it minimalism. There were other terms that were bandied about. And if you look closely at that aesthetic, it has its roots in Cage because it had to do with...
Um diese Zeit entwickelte sich auch eine bestimmte Ästhetik, der Minimalismus. Eine Ästhetik, die ihre Wurzeln in Cage und zugleich auch etwas sehr Anti-Cage-haftes hatte, besonders insofern, als sie Cages Vorstellungen der Unbestimmtheit und des Zufalls vollkommen zurückwies.
Now the problem was that I see Cage's influences having been intensely traumatic. His effect was very traumatic on the musical community. The rest of the world could sort of ignore him as an idiot, but composers were very shook up. And I studied with Alvin Lucier, and he'll sort of, when he gets to Cage...
Cages Einfluss auf diese Generation war geradezu traumatisch. Nicholas Collins hatte bei Alvin Lucier studiert und erinnert sich daran, wie Lucier immer wieder erzählt, dass er, nachdem er zum ersten Mal Cage gehört hatte, das Komponieren aufgab und 12 Monate lang nur Spaghetti aß. Jeder in dieser Generation hatte so eine Geschichte zu erzählen. Cage war ein Trauma für sie.
Auf dem Boden der abgedunkelten Eingangshalle des Brucknerhauses entladen sich optisch und akustisch ständig Funken. Man glaubt, in einen ungeheuer lebendigen Sternenhimmel hinunterzublicken. Radial Arcs nennt der Amerikaner Ron Quivilla diese Installation, und Radial Arcs, singende Bögen, waren das erste rein elektronische Musikinstrument. In seinem Referat zitierte Ron Quivilla Rainer Maria Rilke, und zwar dessen kurzen Text Urgeräusch.
Primal Sound is a very short essay by Rilke, which kind of anticipates, or I think has a very strong relationship to a particular thread in experimental music, also in what has been called here for some obscure reason the visual arts.
Rilkes Text, meint Quivilla, hat für eine ganz bestimmte Richtung der Musik, und das war sehr leichtfertig und ohne etwa an Duchamp zu denken, visuelle Kunst genannt wird, große Relevanz. Für den Bereich also, der beim Linzer Symposium als Audioart umschrieben wurde.
First what I'll do is give a little synopsis of the article Primal Sound. It begins with a short description of Rilke in some sort of physics class at the advent of the record player, of the Edison phonograph.
Zur Zeit, als ich die Schule besuchte, mochte der Phonograph erst kürzlich erfunden worden sein. Er stand jedenfalls im Mittelpunkt des öffentlichen Erstaunens. Und so mag es sich erklären, dass unser Physiklehrer, ein zu allerhand emsigen Basteleien geneigter Mann, uns anleitete, einen derartigen Apparat aus dem gerade handgreiflichsten Zubehöre geschickt zusammenzustellen. Mit diesem wenigen war die eine Seite der geheimnisvollen Maschine hergestellt. Annehmer und Weitergeber standen in voller Bereitschaft. Und es handelte sich nun nur noch um die Verfertigung einer aufnehmenden Walze, die, mittels einer kleinen Kurbel drehbar, dicht an den einzeichnenden Stift herangeschoben werden konnte. Ich erinnere nicht, woraus wir sie herstellten. Es fand sich eben irgendein Zylinder, den wir, so gut oder so schlecht uns das gelingen mochte, mit einer dünnen Schicht Kerzenwachs überzogen, welches kaum verkaltet und erstarrt war, als wir schon mit der Ungeduld, die über dem dringenden Geklebe und Gemache in uns zugenommen hatte, einer den anderen fortdrängend die Probe auf unsere Unternehmung anstellten. Man wird sich ohne weiteres vorstellen können, wie das geschah. Sprach oder sang jemand in den Schalltrichter hinein, so übertrug der in dem Pergamente steckende Stift die Tonwellen auf die empfängliche Oberfläche der langsam an ihm vorbeigedrehten Rolle. Und ließ man gleich darauf den eifrigen Zeiger seinen eigenen, inzwischen durch einen Firnis befestigten Weg, wieder verfolgen, so schwankte aus der papiernen Tüte der eben noch unsrige Klang, unsicher zwar, unbeschreiblich leise und zaghaft und stellenweise versagend, auf uns zurück. Die Wirkung war jedes Mal die vollkommenste. Unsere Klasse gehörte nicht eben zu den ruhigsten, und es möchten nicht viele Augenblicke gewesen sein, da sie gemeinsam einen ähnlichen Grad von Stille zu erreichen fähig war. Das Phänomen blieb ja auch überraschend. Ja, recht eigentlich erschütternd von einem Male zum anderen. Man stand gewissermaßen einer neuen, noch unendlich zarten Stelle der Wirklichkeit gegenüber, aus der uns, Kinder, ein bei weitem überlegenes, doch unsäglich anfängerhaft und gleichsam hilfesuchend ansprach. Damals und durch die Jahre hin meinte ich, es sollte mir gerade dieser selbstständige, von uns abgezogene und draußen aufbewahrte Klang unvergesslich bleiben. Dass es anders kam, ist die Ursache dieser Aufzeichnung. Nicht er, nicht der Ton aus dem Trichter überwog, wie sich zeigen sollte in meiner Erinnerung, sondern jene der Walze eingeritzten Zeichen waren mir um vieles eigentümlicher geblieben.
Die Luftmenschen von Arnold Drayblatt aus New York. Ein Auftragswerk der Ars Electronica, uraufgeführt beim Audioart Symposium. Die Aufführung bestand aus dem akzentuiert rhythmischen Klang und einer Bildprojektion. Eine zwingende Einheit zwischen Bild und Ton, ein Zusammenfinden, Zusammenlaufen des visuellen und des akustischen Eindrucks im Kopf des Zuhörers bzw. Schauers mochte sich nicht einstellen. Beim Audio-Art-Symposium in Linz wurde neuerlich bestätigt, dass es direkt vor unserer Haustür in den letzten 20 Jahren eine sehr interessante Entwicklung der experimentellen Kunst gegeben hat, die auch die Auseinandersetzung mit dem Sound, das, was man Audio-Art nennen kann, einschließt. Diese Entwicklung hat drei Wurzeln, berichtete Tibor Semsö, in der bildenden Kunst, der Performancekunst und dem Studio Neue Musik. Die Entwicklung wurde von einigen wenigen Leitfiguren getragen.
Let me tell you, really briefly, there is one thing the New Music Studio, who from the beginning make some kind of sound art or audio art things, especially Vidovsky, Yanai and Shari. And the other side, the visual artists like Golantai, Victor Lois, and the BP service, BP Sabo, who make from the visual arts some kind of instruments or sculptures and making music or concerts on them. And the third one is the performance art, and those are, for example, Sirtes, János Sirtes, and Peter Forgács, whom I also working with, and some other artists.
Zusammen mit Peter Forgács arbeitete Tibor Semsö die Performance Private Hungary für Linz. Forgács arbeitet an einem Dokumentarfilm für den er Amateurfilme, gedreht über das Alltagsleben ungarischer Familien im Jahr 1956 gesammelt hat. Zu diesem Material, Aufnahmen von den Ausflügen einer Familie mit Freunden und Kindern, vom Leben im Garten, von den Kindern, von Familienfeiern, suchte Semsö nach einer spezifischen Musik, wobei für ihn in allen Klängen Musik liegt.
And finally I find a very old Russian camera and I made some kind of very simple instrument of it. So this way we combine the whole thing. Make it very clear that since he is showing his films, I'm going to filming him and making concert, making music with this camera.
Semsö fand eine alte russische Filmkamera und machte daraus ein einfaches Instrument. Das klare Konzept der Performance, während Forgács seine Filme projiziert auf zwei Leinwänden übrigens und eine Wortsequenz in verschiedener Lautstärke und Modulation spricht, wird er von Semsö mit der in ein Instrument verwandelten und mit einem Mikrofon versehenen Kamera gefilmt, wodurch zugleich der Soundtrack der Performance-Installation entsteht.
Vierzehn oder 15 Jahre mochten seit jener Schulzeit hingegangen sein, als mir dies eines Tages zum Bewusstsein kam. Es war in meiner ersten Pariser Zeit. Ich besuchte damals mit ziemlichem Eifer die Anatomievorlesungen an der École des Beaux-Arts. Meine Betrachtung sammelte sich immer wieder zur Untersuchung des Schädels, in dem sozusagen das Äußerste, wozu dieses kalkige Element sich noch anspannen konnte, mir geleistet schien. Die Bezauberung, die dieses besondere, gegen einen durchaus weltischen Raum abgeschlossene Gehäus auf mich ausübte, ging schließlich so weit, dass ich mir einen Schädel anschaffte, um nun auch so manche Nachtstunde mit ihm zuzubringen. Und wie es mir immer mit den Dingen geht, nicht allein die Augenblicke absichtlicher Beschäftigung haben mir diesen zweideutigen Gegenstand merkwürdiger angeeignet. Meine Vertrautheit mit ihm verdanke ich ohne Zweifel zu einem gewissen Teile dem streifenden Blick, mit dem wir die gewohnte Umgebung, wenn sie nur einige Beziehung zu uns hat, unwillkürlich prüfen und auffassen. Ein solcher Blick war es, den ich plötzlich in seinem Verlaufe anhielt und genau und aufmerksam einstellte. In dem oft so eigentümlich wachen und auffordernden Lichte der Kerze war mir soeben die Kronennaht ganz auffallend sichtbar geworden. Und schon wusste ich auch, woran sie mich erinnerte. An eine jener unvergessenen Spuren, wie sie einmal durch die Spitze einer Borste in eine kleine Wachsrolle eingeritzt worden waren. Und nun weiß ich nicht, ist es eine rhythmische Eigenheit meiner Einbildung, dass mir seither auf den weiten Abständen von Jahren immer wieder der Antrieb aufsteigt, aus dieser damals unvermittelt wahrgenommenen Ähnlichkeit den Absprung zu nehmen, zu einer ganzen Reihe von unerhörten Versuchen? Ich gestehe sofort, dass ich die Lust dazu, so oft sie sich meldete, nie anders als mit dem strengsten Misstrauen behandelt habe. Was wird mir nun immer wieder innerlich vorgeschlagen? Es ist dieses. Die Kronennaht des Schädels, was nun zunächst zu untersuchen wäre, hat, nehmen wir es an, eine gewisse Ähnlichkeit mit der dicht gewundenen Linie, die der Stift eines Phonographen in den empfangenden, rotierenden Zylinder des Apparates eingräbt. Wie nun, wenn man diesen Stift täuschte und ihn, wo er zurückzuleiten hat, über eine Spur lenkte, die nicht aus der grafischen Übersetzung eines Tones stammte, sondern ein an sich und natürlich bestehendes... Gut, sprechen wir es nur aus. Eben zum Beispiel die Kronennaht wäre. Was würde geschehen? Ein Ton müsste entstehen, eine Tonfolge, eine Musik. Gefühle. Welche? Ungläubigkeit, Scheu, Furcht, Ehrfurcht. Ja, welches nur von allen hier möglichen Gefühlen verhindert mich, einen Namen vorzuschlagen für das Urgeräusch, welches da zur Welt kommen sollte.
I like using found material, you know. Sonic Readymades.
Ich verwende gerne gefundene Töne, klangliche Readymades, meint Nicholas Collins. Und dem Engländer Peter Cusack, der zusammen mit ihm in Linz auftrat, geht es darum, dass die Leute auf das hören, was bereits an Klängen in ihrer Umwelt da ist. Und zwar auf eine positive, eine behutsame Art. Manchmal, meint Cusack, brauchen die Alltagstöne keine Veränderung. Und da sollte man sie auch so lassen, wie sie sind.
Thank you.
I just say that then by the end of the 70s, electronics had shifted its identification from being identified with the avant-garde to being identified with pop music. I think that's basically it. That electronics lost its character, its new music characteristic. Okay.
Zu Ende der 70er Jahre war eine radikale Veränderung eingetreten. Die elektronische Musik wurde nicht mehr mit Avantgarde gleichgesetzt, sondern mit Popmusik. Die elektronische Musik hatte also ihre Charakteristik als neue Musik verloren. Das hat sicher mit der zunehmenden Universalität der Technologie zu tun. Zugleich aber auch gab es eine Veränderung in der Ästhetik, der noch größere Bedeutung zukam. Jahrelang hatten sich die Komponisten auf das Material, auf Methoden und auf die Technologie konzentriert. Der eigentliche Inhalt blieb im Hintergrund. Irgendwann in den späten 70er Jahren änderte sich das Bild. Plötzlich trat der Inhalt, das eigentlich musikalische Material, in den Vordergrund.
We've now reached a kind of a post-Cagean point in electronic music. And I was going to talk about particular composers who have sort of made the transition where they balance sort of an interesting approach to subject matter and all its implications with
Zurzeit haben wir ein Post-Post-Cage-Stadium erreicht. Es gibt eine Reihe von Komponisten, die dieses Stadium erreicht haben, indem sie alle Implikationen der Auseinandersetzung mit dem Inhalt ihrer Arbeiten in diese einfließen lassen. Gordon Monaghan zählt zu diesen Leuten. Sein Speaker-Swinging-Stück, das er in Linz gezeigt hat, hat ein geradezu klassisches Thema der neuen Musik, den Doppler-Effekt. Doch Gordons Stück besitzt einen unglaublichen Reichtum an Assoziationen. Vor 10 Jahren wäre diese Arbeit viel einfacher und direkter ausgefallen. Es wäre um eine akustische Analyse gegangen, um eine Maschine, die einen Lautsprecher im Kreis rotieren lässt. Das Stück von heute ruft Bilder von Sirenen hervor, von Katastrophen, von Feuerwehrwagen, die vorbeisausen. Das Stück geht weit über das Akustische hinaus, zu allen anderen Bedeutungsebenen, die uns wichtig sind.
Unbewegte und bewegte Bilder und ihre Beziehung zur Musik nahmen sich Frieder Butzmann und Thomas Kapelski in einem Performance-Referat vor und kamen dabei zum Beispiel auf der Suche nach dem musikalischen Äquivalent der Fotografie zu unnachahmlichen, wenn auch durchaus hintersinnigen Fragestellungen.
Jetzt wieder in der Musik. Wo finden wir volle Löcher in der Musik? Wo finden wir volle Löcher in der Musik? Dazu habe ich mir irgendwie gedacht, nehmen wir doch mal hier hinten mehr eine Stelle. Und zwar die Nahtstelle zwischen Konzertende, zwischen Finale und Applaus. Und da möchte ich mal bitten, ein kleines Experiment, ein Stück hier dann, so wie das Publikum es macht, zu klatschen. Um mal die Stelle kurz zu... Oh, da können wir aber weit noch. Sonst sitzen wir da. Schon hereingefallen. Es handelt sich hier um Aufforderung zum Tanz von Karl Maria von Weber. Und das Stück ist ein Unikum in der Musikgeschichte. Und zwar, weil es erst 11 Takte nach dem großen Des-Dur-Tusch, nachdem wir eben geklatscht haben, in Wirklichkeit endet. Und das Publikum klatscht seit nunmehr 7 Generationen, ich zitiere, seit genau 169 Jahren, in das Stück hinein. Tierfelder, den zitiere ich hier, schätzt etwa 780.000 öffentliche Aufführungen des Stückes und weist nach, dass es nicht eine gegeben hat, wo das Publikum nicht in den Ausklang dieses scheinbaren Finales hineingejubelt hat. Meine These, wir haben es mit einer Fotostelle in der Musik schlechthin zu tun.
Die Erörterung der Beziehung von bewegten Bildern und Musik führte über erheiternde Demonstrationen mit Hilfe von Video- und Plattenspieler zu folgendem trockenen, bei näherem Überlegen ganz auf der Höhe des aktuellen Kunstbegriffes stehenden Resümee.
Im Ungefähren also liegt die Spannung zwischen Bild und Ton. Im Synchronen liegt die Langeweile, denn das Synchrone ist die absolute, sichere, stete, unspontane Befriedigung der Erwartung, dass die Sinne und damit die Welt eine Einheit sind, der Glaube an die Einheit. Das Asynchrone, die Fremdheit zwischen Bild und Ton, fordert auf zur Fahrt ins Ungefähre. Das Ungefähre, das, was mich interessiert, ist die Lücke, die übrig bleibt, wenn Bild und Ton einander nicht begegnen und nur Kraft der subjektiven Anschauung vom Seher und Hörer geschlossen wird. Das Ungefähre also, nochmals, ist der kurze Moment zwischen zwei Wahrnehmungskanälen, die sich im Asynchronen nie begegnen. Es ist ja nur sozusagen das flüchtige Produkt der Assoziation. Und so ist das Ungefähre der wahre Strom der Bilder, in dem sich Ereignis an Ereignis reiht und nicht bloß Bild an Bild. Das Bild ist außerhalb, das Ereignis ist in uns. Es sind nicht die einzelnen Bilder und Töne, sondern der Augenblick der Wahrnehmung, der physischen Reaktion, die uns ein Erleben verschaffen. Diese Momente sind vielfältig und komplex und verweisen auf das, was jenseits von Netzhaut und Trommelfell sich eben zeitlicher Rasterung entzieht. Denn diese Momente haben kein zeitliches, sich im Raum oder Zeitraum entwickelndes Wesen, sondern die Assoziation erscheint ohne eine Dauer. Denn sie sind bloß die pure Kraft der Sinne, die Sinne miteinander zu vermitteln.
In einer gewissen Zeit, da ich mich mit arabischen Gedichten zu beschäftigen begann, an deren Entstehung die fünf Sinne einen gleichzeitigeren und gleichmäßigeren Anteil zu haben scheinen, fiel es mir zuerst auf, wie ungleich und einzeln der jetzige europäische Dichter sich dieser Zuträger bedient, von denen fast nur der eine, das Gesicht, mit Welt überladen, ihn beständig überwältigt. Wie gering ist dagegen schon der Beitrag, den das unaufmerksame Gehör ihm zuflößt, gar nicht zu reden von der Teilnahmslosigkeit der übrigen Sinne. Und doch kann das vollendete Gedicht nur unter der Bedingung entstehen, dass die mit fünf Hebeln gleichzeitig angegriffene Welt unter einem bestimmten Aspekt auf jener übernatürlichen Ebene erscheine, die eben die des Gedichtes ist. Eine Frau, der solches in einem Gespräche vorgetragen wurde, rief aus, diese wunderbare, zugleich einsetzende Befähigung und Leistung aller Sinne sei doch nichts anderes als Geistesgegenwart und Gnade der Liebe. Aber eben deshalb ist der Liebende in so großartiger Gefahr, weil er auf das Zusammenwirken seiner Sinne angewiesen ist, von denen er doch weiß, dass sie nur in jener einzigen gewagten Mitte sich treffen, in der sie, alle Breite aufgebend, zusammenlaufen und in der kein Bestand ist. Beruht die Gefahr des Liebenden in der Unausgedehntheit seines Standpunkts, so ist es jene des Dichters, der Abgründe gewahr zu werden, die die eine Ordnung der Sinnlichkeit von der anderen scheiden. In der Tat, sie sind weit und saugend genug um den größeren Teil der Welt, und wer weiß, wie viel Welten, an uns vorbei hinwegzureißen. Die Frage entsteht hier, ob die Arbeit des Forschers die Ausdehnung dieser Sektoren in der von uns angenommenen Ebene wesentlich zu erweitern vermag, ob nicht die Erwerbung des Mikroskops, des Fernrohrs und so vieler die Sinne nach oben oder unten verschiebender Vorrichtungen in eine andere Schichtung zu liegen kommen, da doch der meiste so gewonnene Zuwachs sinnlich nicht durchdrungen, also nicht eigentlich erlebt werden kann. Es möchte nicht voreilig sein, zu vermuten, dass der Künstler, der diese, wenn man es so nennen darf, fünffingerige Hand seiner Sinne zu immer regerem und geistigerem Griffe entwickelt, am entscheidendsten an einer Erweiterung der einzelnen Sinngebiete arbeitet. Nur dass seine beweisende Leistung, da sie ohne das Wunder zuletzt nicht möglich ist, ihm nicht erlaubt, den persönlichen Gebietsgewinn in die aufgeschlagene allgemeine Karte einzutragen. Solio am Tage Mariä Himmelfahrt 1919.
Ron Quivilla, World Trade Center, Entwurf für eine Soundskulptur.
Here's a piece that I've never been able to do for the World Trade Center. To understand the piece, you have to know that in most office buildings at this point, partitions are extremely thin. And in order to maintain some kind of isolation from room to room, the air conditioning systems are designed to generate pink noise.
Um das Projekt zu verstehen, müssen Sie wissen, dass in diesen Bürowolkenkratzern die Wände sehr, sehr dünn sind. Um eine akustische Trennung der Räume herbeizuführen, sind die Klimaanlagen so konstruiert, dass sie einen sogenannten Pink Noise von sich geben, ein rosa Rauschen. Dieses rosa Rauschen hebt die Geräuschschwelle so weit an, dass man kleinere Geräusche aus dem Nebenzimmer praktisch nicht mehr hört. Der Sound ist hier also keine sehr gute Sache, beziehungsweise eben doch eine gute Sache, weil man ihn braucht, um überhaupt funktionsfähige Büros zu haben. Zugleich aber dient er dazu, einen taub zu machen. Quivillas Arbeit besteht nun einfach darin, dass er einmal an einem bestimmten Tag von 11 Uhr bis 10 nach 11 vormittags alle Klimaanlagen ausschalten lassen möchte. Die Grundidee ist, dass durch das Abschalten eine ganze Soundwelt, die normalerweise versteckt ist, aufgedeckt wird und die Fragilität der Soundstruktur der Büros zutage tritt. Es handelt sich um eine Soundskulptur, da in ihr die Dichte des Materials verändert wird. Es geht um Sound, es geht aber auch um Masse und physische Materie. Ron Quivilla betrachtet diese Skulptur als einen Schritt in Richtung auf die Verwebung der Sinne hin, von der Rilke spricht.
Am heutigen Kunstradio haben mitgearbeitet Marie-Louise Angerer, Hans Piesbergen, Alexander Rossi, Ingenieur Günther Reis und Heidi Grundmann. Heute in einer Woche im Kunstradio ein Hörstück von Nicola Sani, Matera Sassi.